was passiert, weil wir die AGBs nicht lesen.
Ja, und dass die häufigste Lüge im Internet neben ja, ich bin 18, ist ja, ich habe die AGBs gelesen.
Wo muss man denn ja, ich bin 18 anklicken? Das habe ich ja noch nie gesehen.
Bei Spielcasinos und so.
Ah, natürlich.
Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo und herzlich willkommen.
Wow, Reini.
Ja, das
was bei ist mir, denn jetzt los? Ich habe mir gefragt, ich dachte, Jörg Dreger ist am Telefon. Ist ja unglaublich, wie du das umlegst. Das ist ja, ich habe gedacht, jetzt gleich wird der Song anmoderiert. So habe ich dich ja noch nie gehört. Was ist denn jetzt los?
Also ich moderiere dich an. Also im Grunde sowas wie den Song. Ne?
Was für eine... Ja, traurige Wahrheit. Ja, danke. Ja. Vielen Dank, Reini. Das ist, ich bin der Zong in deinem Leben. Es tut mir leid. Ich hatte gestrige Aufnahme wieder vergessen. Wir nehmen gerade nachträglich auf. Du hast mich leicht angeknuschelt, angerufen, hast gesagt, ja, was ist denn hier los? Du hast dich nicht gemeldet und so. Und Reini,
Ich wollte nur mal nachfragen, ja, so, weil, also es war komplett außerhalb meiner Vorstellung oder meiner Realität, dass du unseren Aufnahmetermin vergessen könntest.
Das war auch, sowas würde mir ja auch nie passieren, verstehst du, aber in dem Fall jetzt, das würde mir nie passieren, aber in dem Fall, ich weiß auch nicht, was da passiert ist, Reini, es ist einfach, das Ende des Jahres ist in dem Bereich, in dem ich da so rumhampel, ja oft recht busy, wenn man so sagen möchte.
Ich glaube, das ist für, also du hast ja nie wirklich in einem anderen Job gearbeitet, außer jetzt so Nebenjobs, so kellnermäßig und so weiter. Oder irgendwie beim Studium so nebenbei. Aber das ist, glaube ich, bei allen Jobs so. Also die letzte Woche vor Weihnachten ist meistens relativ entspannt, weil da alle schon so, ne, fertig gemacht haben, okay, jetzt ist irgendwie die Zeit zwischen den Jahren, da passiert nichts und so. Aber so Anfang Dezember ist immer Stress. Überall.
Naja, also nur weil ich nicht in einem normalen Berufsverhältnis gestanden habe, ist mir das ja natürlich trotzdem, allein schon dadurch, zum Beispiel musste ich gestern meinen Reisepass abholen im Bürgeramt Köln, weil der abgelaufen war, der neue Reisepass. Jetzt endlich, jetzt haben sie all meine Daten. Ich musste
jetzt in leicht also, blau.
Jetzt in leicht blau und mit Fingerabdruck und es hat mich eigentlich gewundert, dass ich nicht noch ein Stück irgendwie ein Haar abgeben musste oder eine kleine Ampiole mit Blut. Irgendwie ist das schon der seltsame Moment, wenn man seine beiden Finger auf dieses Lesegerät legt, finde ich.
Beim Reisepass,
das hat schon so einen leichten Interpol-Charme.
Das ist nicht mehr optional, oder? Beim Reisepass, beim Perso ist es ja noch optional, glaube ich, oder war
es nicht mehr? Ist nicht mehr optional.
Beim Perso
also,
auch nicht mehr?
Ich erinnere mich. Also gut, vielleicht war es auch fake und die Frau hat einfach nur gesagt, legen Sie jetzt Ihren Finger da drauf, sie hat es mir nicht angeboten. Kann natürlich auch sein, dass sie einfach tricksen und dann so, hahaha, jetzt haben wir Ihre Daten. So, wo waren Sie denn 1997 im Juni, waren Sie da mal in Münster oder so?
Aha, Sie haben also so diese Latexpuppe angefasst.
Ja, also ich finde, dass der Staat, weißt du, es gibt nichts zu verbergen, deswegen ist mir egal, aber dass der Staat jetzt meine Fingerabdrücke hat, ist irgendwie trotzdem strange. Und das selbst für jemanden, der so diese ganze deutsche Datenschutznummer, die wir immer so, Datenschutz, ich darf doch nicht sagen, wie mein Nachbar heißt, so, weißt du, der Datenschutz, Datenschutz.
Ja, das Schlimme
ist ja eins der Lieblingswörter, Datenschutz.
Ja, das Schlimme ist, Datenschutz ist prinzipiell eine sehr wichtige und sehr gute Sache. Der wird nur in Deutschland sehr, sehr häufig missbraucht. Also und zwar
für andere Zwecke.
Ja, genau. Und zwar nicht, wo er irgendwie sinnvoll ist oder so, sondern wo irgendwie zum Beispiel eine Behörde keinen Bock hat, was rauszugeben. Oder wo irgendeine Firma keinen Bock hat oder irgendein Mitarbeiter irgendwas für dich zu tun, dir entgegenzukommen. Dann kommt, ist Datenschutz. Also Datenschutz ist super wichtig und auch richtig, nur außer Kontrolle geraten hier und da.
Der Datenschutz ist außer Kontrolle geraten. Du hattest mir, glaube ich, mal ein Beispiel mit deinem Auto oder Versicherungen vom Auto erzählt oder so, wo du auch nicht weiterkamst.
Bei einer Bank.
Banken auch, ne? Auch bei der, genau, dein großer Krieg gegen diese
die
Bank, wo ich auch mal
Fido.
Die Fido-Bank, wo ich auch mal ein Konto hatte, ne? Das wissen viele nicht.
Wie soll ich es
auch? Das ergibt wahrscheinlich. Was ist denn da passiert? Also, wie geht denn eine Bank im Arsch?
Also das ist ja so eine reine Online-Bank und so weiter gewesen, die haben wohl nicht so gut, ich nehme an, die haben nicht besonders gut gewirtschaftet oder sind mit ihren Kunden nicht gut genug umgegangen oder was auch immer. Die wurden auf jeden Fall von einer großen, von einer großen französischen Bank gekauft und die hat die dann aufgelöst. Also die Marke. Krass. Und alles.
Das passiert bei Banken gar nicht so oft, aber gut. Ja. Jedenfalls diese Datenschutzdiskussion ist, finde ich, schon ein sehr grunddeutsches Thema. Datenschutz, Datenschutz, das ist sehr, ob das jetzt missbraucht wird oder nicht, in dem Fall, es hat sich ein wenig seltsam angefühlt, den Fingerabdruck abzugeben. Trotzdem finde ich es am Ende richtig und ja, also gehört dazu ist jetzt auch wieder die falsche Formulierung dafür.
Ja, ich weiß nicht, also ich frage mich bei so biometrischen Daten, warum muss das auf den Perso? Also du kannst übrigens, ich habe es gerade gegoogelt, seit 2021 ist das nicht mehr optional, auch beim Perso nicht. Du musst deinen Fingerabdruck abgeben.
Ja, das fühlte sich auch von der Ansprache her so an, als wenn ich da nicht viele Optionen hätte.
Naja, ich meine, wir haben ja noch mehr biometrische Daten auf unserem Perso. Also allein schon, dass du mittlerweile ja auch biometrische Fotos abgeben musst, ist ja auch so ein Ding, ne? Was ganz witzig ist, finde ich, dass viele Leute an der Stelle ja sagen so, ich weiß nicht, mit dem Fingerabdruck und das biometrische Foto und was weiß ich nicht was, ne? Aber wenn irgendwie Facebook, Google oder sonst wer um die Ecke kommen, dann dürfen wir ihren Standort benutzen. Ja, ja, mach hier, ne? Dürfen wir ihre Transaktionen einsehen? Ja, ja, hier, mach, Hauptsache ich hab's einfacher, alles bitte, weg, ne?
Das ist aber wirklich so eine lustige, so eine Absurdität oder so eine völlige, wie soll man das formulieren, eine völlige Doppelbödigkeit der menschlichen Natur, dass wir auf der einen Seite uns eigentlich, wenn wir irgendwas wollen oder es uns den Weg erleichtert, uns faktisch bis zur Unterhose ausziehen mit einem Klick. Also kein Mensch liest die AGBs. Also ich meine, diese ganze neue Black Mirror-Folge Joan is Awful basiert ja nur auf dem Gedanken, was passiert. Also hast du Black Mirror gesehen?
Ja, klar.
Die basiert ja wirklich alleinig auf dem Gedanken, was passiert, weil wir die AGBs nicht lesen.
Ja, und dass die häufigste Lüge im Internet neben, ja, ich bin 18, ist, ja, ich habe die AGBs gelesen.
Wozu muss man denn, ja, ich bin 18 anklicken? Das habe ich ja noch nie gesehen.
Bei Spielcasinos und so.
Ah, natürlich. Schlapp, 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 schlapp. Jedenfalls, nein, aber es ist ja auch gar nicht mehr, also ich glaube, wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist ja gar nicht mehr möglich. Also natürlich ist es möglich, die AGBs zu lesen, aber zum Beispiel, ich habe vor ein paar Tagen, was war denn das, irgendein Spiel installiert, ich weiß nicht, ich glaube, High on Life war im Game Pass drin oder so und da muss man am Anfang auch zweimal AGBs zustimmen.
Ja.
Übrigens sehr lustiges Spiel von den Rick and Morty Machern, wo die Waffen alle die Stimmen aus Rick and Morty haben.
Davon habe ich mal ein paar Let's Plays gesehen, also so kurze Ausschnitte.
Also das ist nichts für immer, aber wenn man mal ein bisschen Spaß haben will, ist das wirklich, also wenn man Rick and Morty kennt, ist das echt lustig, wenn du eine Handfeuerwaffe hast, die ganze Zeit wie Morty sagt, so, oh, es tut mir leid, ich wollte nicht auf dich schießen. Oder dein Messer halt so ein geisteskranker Verrückter ist, immer sagt, so, stich ihm in den Bauch, los, los. Das ist wirklich, ja. Da sind schon sehr lustige Gags drin. Ganz am Anfang kommt, also da habe ich wirklich das erste Mal seit sehr langer Zeit vor einem Computerspiel, wir kommen gleich zurück zum Datenschutz, gelacht. Da kommt nicht so ein kleiner Junge zu dir mit einem Auge, also es ist ein Alien, und stößt dich immer so, ey, Bruder, was ist los? Ey, willst du Stress? Und der stößt dich so. Und irgendwann sagt selbst deine Handfeuerwaffe so, komm, knall ihn ab, er nervt. Und dann knallt sie ihn halt ab. Also, ich glaube, es gibt auch die Option, ihn nicht abzuknallen, aber dann läuft er halt die ganze Zeit hinterher. Und wirklich 100 Meter weiter gehst du zu so einer Händlerin und die sagt so, hast du zufällig meinen Sohn gesehen? Also, ja, der geht immer den Leuten so auf den Sack. Ich habe ihm immer gesagt, das wird irgendwann zu was Blödem führen. Oh Mann, hoffentlich hat ihm keiner was angetan. Und dann sagt die Waffe zu dir so, du Monster. Und so, Und das Allerbeste ist dann so, also da habe ich dann angefangen zu lachen, weil die Mutter sagt dann original, ich habe es auf Englisch gespielt, ich übersetzt sagt sie so viel wie, ja, er war schon eine ziemliche Nervensäge, aber ich werde ihn doch ein bisschen vermissen.
Was denn bitte? Das hört sich an wie ein Spiel, das ich eventuell auch mal spielen sollte.
Ja, ich glaube, das sollte das Spiel. Ich glaube, da würdest du an manchen Stellen ganz schön lachen. Ja. Und da musst du am Anfang auch einer unendlich langen AGB zustimmen. Noch schlimmer ist es bei Online-Spielen. Also das ist ja ein Singleplayer
WoW oder sowas. Auch.
Ja, also ganz ehrlich, wer weiß denn, was da steht? Also wahrscheinlich gehört Blizzard mein gesamter Körper. Wenn ich hier tot umfalle, dann kommen zwei Blizzard-Mitarbeiter, haben schon so einen Sack, auf dem WoW steht, weil ich da vor 22 Jahren mal zugestimmt hatte. Da werden meine Organe der Blizzard-Organ-Mafia zugeführt. Ja,
du wirst
dann so
zerhackt. Was meinst du, warum die bei einer bestimmten Länge an Firmenzugehörigkeit diese Schwerter bekommen? Das ist nicht, so. Das ist kein Spaß.
Ja, aber wenn die so stumpf sind wie die letzten Spiele, dann kann ja nichts passieren. Oh. Ja,
ich höre Kritik.
Ganz ehrlich, hat irgendjemand Diablo 3 durchgespielt? Also vier. Ich wieder so ein Spiel, wo ich dachte, boah, Alter, ich habe damals mit solcher Begeisterung vor Diablo gehangen und jetzt langweile ich mich gerade zu Tode. Aber zurück zum Datenschutz. Also dieses blinde Zustimmen zu Dingen, ich weiß nicht, warum einen das dann bei anderen Sachen auf einmal stört. Zum Beispiel habe ich mir letztens ein GMX-Postfach aufgemacht und die wollten unbedingt meine Handynummer haben.
Und meine Handynummer liegt wirklich.
Ja, aber meine Handynummer liegt überall. Die habe ich sogar schon bei Gewinnspielen eingetragen, wo man so eine Postkarte in so ein offenes Smart im Einkaufszentrum werfen muss. Und nebenbei bin ich ja sowas noch wie, in Anführungszeichen, ein Prominenter. Ich bin damit wirklich nicht sorglich umgegangen. Aber wenn GMX es wagt, meine Nummer haben zu wollen, das ist echt schwierig, überhaupt da ein Konto zu eröffnen. Also mittlerweile, weil erstens wirklich jeder denkbare Name vergeben ist. Also wirklich jeder.
Du hast doch deine Homepage, oder? Bielendorfer.de. Oder nicht?
Ja. Ja,
mach dir doch auf der Domain einfach ein Postfach.
Ja, ich weiß nicht, wie das geht. Okay. Jedenfalls, ja, doch, irgendwie, wahrscheinlich habe ich sogar eins, Reinhard.
Ja.
Man muss übrigens, das musst du dir mal vorstellen, im Jahr 2023, wenn du dein iPhone so einstellen möchtest, dass automatisch die Mails in den Mail-Ordner runterlädt vom iPhone selbst.
Ja.
Von GMX, dann kann es das nicht, weil GMX auf Pop 3 immer noch basiert.
Ernsthaft? Nein, das kann doch nicht sein. Die bieten doch auch, wie heißt das andere, IMAP oder so?
IMAP? Nein. Du musst explizit in den Einstellungen von Mail musst du pop.gmx.net angeben, weil sonst, ja.
Nein, GMX, nein. GMX hat auch einen IMAP-Server. Oder IMAP oder wie auch immer das heißt.
Haben sie, aber funktioniert nicht über Abruf vom Handy.
Was?
Funktioniert nicht. Kannst du nachgucken. Du musst dein Handy, guck nach. Ich habe eine halbe Stunde lang gesessen und habe gedacht, weil ich muss das jetzt wirklich in den Einstellungen ändern. Und du musst, was dann auch nicht erwähnt wird, weil dann funktioniert das am Anfang nicht, musst du sogar auf der GMX-Seite in den Einstellungen deines Postfachs angeben, dass er einen Pop- und IMAP-Abruf überhaupt zulässt. Das heißt, es funktionierte die erste halbe Stunde nicht und ich saß da immer und dachte, was soll die Scheiße denn? Warum funktioniert es denn jetzt trotzdem nicht? Sehr nervig.
Okay, das klingt tatsächlich schlimm. Zusätzlicher Grund, sich nicht bei GMX ein E-Mail-Konto zu machen. Ich kann dir sehr, sehr ans Herz legen, habe ich anderen Leuten auch schon, Posteo.
Aber das kostet doch, oder nicht?
Oh nein, es kostet. Wie viel Geld verdienst du? Es kostet im Jahr, halte ich fest, 12 Euro. Im Jahr.
Ja, ganz ehrlich, für ein Postfach, das ich nicht benutze, also das ist doch, ich benutze dieses Postfach bei GMX, das heißt, ich habe es Müllbeutel genannt,
ja.
Weil da wirklich bei jeder Scheiße, bei der ich meine E-Mail-Adresse angeben muss, aber meine wirklich echte E-Mail-Adresse nicht angeben will, jetzt dieses GMX-Postfach ins Spiel kommt. Wird dann volllaufen mit irgendwelchen Gewinnspielmeldungen von Rewe und Edeka, weil ich da wieder ein Rubbellos ausgefüllt habe.
Aber für sowas gibt es auch sowas wie Trash-Mail. Also es gibt so einmal E-Mail-Konten, die du benutzen kannst oder E-Mail-Adressen, die nur für 10 Minuten existent sind oder so.
Reini, ich bin nicht beim Mossad, okay? Ja. Okay, ich hab jetzt nicht Khashoggi im Hotel zu sägen.
Morgen stehen die Lidl-Agenten vor deiner Tür und sagen, wer schwarz will mit ihnen reden.
Ich frage mich ernsthaft, also ich habe ein altes GMX-Postfach gestern aufgemacht. Und musste dann feststellen, dass meine Steuerberatung beispielsweise seit Jahren mal die Jahressteuerbescheide dahin schickt. Weil ich mich mal gewundert habe, warum ich die nie gekriegt habe. Egal, ist ja auch nicht so wichtig. Geht ja nicht um wirkliches Geld. Jedenfalls,
Ja,
ein bisschen unglücklich.
Mach dir eine Posteo-Adresse. Zahl die 12 Euro und hab ein ordentlich funktionierendes E-Mail-Postfach, das du auch für alles Mögliche benutzen kannst und die tatsächlich auch deine Daten nicht weitergeben.
Ja, Daten weitergeben, am Ende komm, ist doch alles egal. Jedenfalls was wollte ich denn jetzt sagen? Warte mal, jetzt ruft mich hier einer an, was ist das denn?
Wegdrücken, du arbeitest.
Was ist das für eine Nummer?
Der Lidl-Geheimdienst.
Ja,
vielleicht hast du gewonnen.
Ich hasse das ja, wenn Leute um die Uhrzeit anrufen. Ne?
Willst du kurz rangehen?
Nein, jetzt habe ich schon durchklingeln lassen, Reinhard. Jetzt hast du mich nervös gemacht. Ich google die Nummer mal schnell. Warte, das kann man ja heute zumindest, verstehst du? Ich habe keine Mailbox. Ich weiß noch nicht, wie man die abruft. Gott.
Du bist,
ach, super. Der Kardiologe, wo ich gleich hin muss. Da müsste ich jetzt aber wirklich mal kurz zurückrufen.
Ja, dann ruf
Rani
mal kurz
Bär
an. Ich drück mal kurz Pause.
Eine Ewigkeit später.
Wir waren beim Datenschutz. Immer noch. Beziehungsweise bei Mails. Diese Zustimmung bei irgendwelchen Diensten, ne, so Instagram, Facebook und so weiter, es geht den meisten Leuten halt einfach am Arsch vorbei, weil sie keine direkten Konsequenzen davon spüren. Ne? Also beispielsweise bei Facebook, du kriegst dann halt personalisierte Werbung angezeigt, ne? Oder irgendwas anderes. Also die Leute sind sich der Folgen nicht bewusst, weil die Folgen auch aktuell nicht schlimm sind. Anders sieht das in anderen Ländern aus. Wenn zum Beispiel ein Staat sich so sehr in die Entwicklung von Software mit eingemischt hat oder Software bereitstellt, dass das deine Lebensrealität direkt betrifft. Ich meine, da sind wir in Deutschland weit, weit von entfernt. Da sind wir die nächsten 30 Jahre sicher. Aber wenn du zum Beispiel dir China mal anguckst.
Da ist, glaube ich, schon, da ist Datenschutz jetzt nicht mehr so richtig, ne?
Datenschutz, ich sag mal so, dein digitales Leben in China bewegt sich in, also ähnlich wie für uns irgendwie Facebook, Instagram oder sonst was, auch in Apps, allerdings in welchen, die es hier nicht gibt oder die hier niemand hat. Sowas wie, also die große App, die in China im Grunde alles bestimmt, ist WeChat.
Und WeChat?
WeChat. Jetzt sag nicht, du hast noch nie WeChat gehört.
Ich habe noch nie WeChat gehört.
Okay, WeChat hat mal als sowas angefangen wie WhatsApp, so in der Art, ne, wird von, ich glaube, Tencent oder wie auch immer heißen, rausgegeben, also ein Unternehmen, das im Grunde dem Staat gehört. Mit WeChat machst du aber mehr als nur zu chatten oder so, sondern mit WeChat kannst du mittlerweile auch bezahlen. Also WeChat ist im Grunde sowas wie PayPal oder Alipay, also haben die komplett verdrängt. Du kannst überall alles mit WeChat bezahlen. Vom Bettler auf der Straße bis zum du kaufst ein Auto. Du kannst darüber Termine bei Behörden machen. Du kannst darüber, was weiß ich, einen Tisch im Restaurant reservieren, Arzttermine machen, deine Krankenakte wahrscheinlich sogar einsehen. Alles. Es läuft alles. Dein komplettes Leben läuft über diese App.
Ich habe das noch nie gehört.
Du hast noch nie?
Noch nie.
Okay. Das nennt sich.
Nein,
okay.
Nein. Also, das Einzige, was ich aus China kenne, ist AliExpress. Das war's.
Okay. Also, WeChat ist im Grunde für dich dort die. Also, hat sich entwickelt zur Bürger-App, also mit der du wirklich alles machst. Alles.
Von, die Volks-App.
Also, im Grunde ja. Und das ist gruselig oder sehr, sehr gruselig, weil der Staat, und da ist es ein sehr restriktiver Staat, alles mitlesen kann. Und das auch tut. Also es gab wohl schon Fälle, wo Leute in privaten Nachrichten an Freunde irgendwie was Blödes über hier den Chef der Partei gesagt haben und in den Knast gelandet sind. Also
echt?
Ja, komplette Dystopie. Und das Schlimme ist, du kannst auch, wenn du
ja, aber,
irgendwie...
Aber
jetzt
ist den
sagen,
Chinesen denn die Überwachungswirkung dieses Netzwerks bewusst und ja, sie nutzen es trotzdem? Oder ja, ist es so gesehen verordnet, es zu nutzen?
Es ist den Leuten bewusst und sie benutzen es trotzdem. Und du hast auch im Grunde keine andere Wahl teilweise. Also du kannst in WeChat wohl auch gesperrt werden, wenn du irgendwie dich nicht parteikonform verhältst und ähnliches. Und wenn du in WeChat gesperrt wirst, kannst du am sozialen Leben kaum noch teilnehmen. Und zwar, also nirgendwo. Stell dir vor, du könntest nirgendwo mehr bezahlen, digital, sondern nur noch mit Bargeld, weil du die App, mit der alle bezahlen, nicht benutzen kannst. Das ist so, als ob du kein Bankkonto bekommen würdest. Und da sind wir an dem Punkt, wo man dann über die deutsche Datenschutzwut oder ähnliches schon froh sein kann. Ein bisschen zumindest.
Ja, also ich glaube, China hat in vielerlei Hinsicht dystopische Züge angenommen, oder? Also was Videoüberwachung angeht.
Auf jeden Fall. Aber da siehst du mit WeChat, es wundert mich echt, dass du das noch nie gehört hast, da siehst du mit WeChat, wie sowas ja halt nach hinten losgehen kann. Ne? Und also ich glaube, viele Chinesen haben damit auch gar kein Problem, weil die Kultur und das Empfinden von persönlichem Raum und ähnliches ein bisschen anders ist.
Völlig anders ist, konformistisch.
Und es ist halt so wie bei uns jetzt, Instagram oder ähnliches, die Leute nehmen es einfach in Kauf. Ne? Es ist halt auch so unglaublich praktisch.
Du musst eigentlich nur das Maß an persönlicher Erleichterung so hochdrehen, dass die Leute keine Skrupel mehr haben, es zu benutzen. Wahrscheinlich.
Im Grunde ja. Und also ich bin ganz froh, dass wir hier in Deutschland im Bereich Datenschutz so ein paar mahnende Stimmen hier und da haben. Natürlich geht mir das häufig auch auf den Sack, ne, wenn irgendeine Behörde ankommt mit der, nee, können wir nicht mitteilen, Datenschutz. Ne, das ist halt der Punkt, dass es zu oft missbraucht wird. Aber dass wir grundsätzlich Leute haben, die sich sehr dafür interessieren und einsetzen, dass wir sowas wie Datenschutz haben, ist gut. Ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist nur leider, wie gesagt, schade, dass es so häufig missbräuchlich genutzt wird.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: AllNet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Naja. Ja, mir fallen jetzt, also klar, Corona war ein großer Datenschutzbrocken, ne? Da wurde auch viel Datenschutz, das ist, ich glaube, da treffen wirklich nämlich zwei, also ich merke das, hab das mit dem GameX-Postfach gemerkt, wie indifferent wir als Menschen dann am Ende sind, weißt du? Auf der einen Seite stellen wir uns ins Internet mit runtergelassener Hose. Ich finde das interessanteste Beispiel immer noch Leute, die sich beim Sex filmen. Ich weiß, das hat jetzt mit Datenschutz im ersten Moment mal nicht so viel zu tun.
Es wundert mich nicht, dass du Leute, die sich beim Sex filmen, am interessantesten findest. Aber ja, erzähl weiter.
Okay, nee, aber guck mal, wenn also meinst, es gibt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Leute, die ihr Sexualleben mit ihrem Handy filmen.
Meinst du jetzt,
was ich nie verstanden.
Meinst du jetzt Pornografie, dass sie das online stellen, also Amateurpornografie, oder meinst du Leute, die das wirklich nur für sich filmen?
Die das nur für sich filmen, aber dann nicht dran denken, dass es sowas wie die Apple Cloud gibt, wo sowieso jedes Video, das du gemacht hast, sofort hochgeladen wird.
Ja.
Ich weiß, dass da jetzt keine drei Apple-Techniker sitzen, sich einen auf deinen Handy-Inhalt runterholen, das wahrscheinlich auch verschlüsselt ist. Aber wie unbedarft Menschen damit umgehen.
Ich sag mal so,
oder dass Leute, weiß ich nicht, beim Onanieren ihre Webcam von ihrem Laptop abkleben, aber währenddessen das Handy in der Hand haben, was ein Richtmikrofon mit einer hochauflösenden Selfie-Kamera ist.
Also hier diese Promi-Leaks, The Fappening.
The Fappening?
Ja, das heißt
das hieß so.
Das hieß so. Ja, The Fappening. Wo haufenweise irgendwelche Nacktbilder oder Sexvideos von irgendwelchen Promis geleakt wurden.
Habe ich gar nicht mitbekommen. Was war denn da?
Ich habe es auch nur gelesen in der Frankfurter Allgemeinen.
Also ich habe nur mitbekommen, dass Jennifer Lawrence irgendwelche Popo-Fotos von sich gemacht hat.
Ja,
hat mich aber jetzt nicht so... Hat mich nicht so interessiert.
Irgendwie alles Mögliche. Also da sind halt eine Menge Fotos, so also eine Menge Bilder, Videos, irgendwas geleakt. Und das lag wohl auch alles irgendwie in einer iCloud oder in irgendeinem anderen Cloud-Speicherdienst. Ne? Und da muss ich dir zustimmen. Ne? Vielen Leuten ist, glaube ich, nicht bewusst, dass wenn sie Sachen mit ihrem Handy fotografieren oder so, oder dass sie irgendwelche, was weiß ich, Bilder in einer Dropbox oder so liegen haben, dass das auf einem anderen Computer wirklich liegt. Die Cloud ist nichts anderes als der Computer von jemand anderem. Ne? Also,
nein, das Reinhard, ist, das ist eine Wolke.
Ja, das, also ich glaube, das ist, also mittlerweile ist es den Leuten wahrscheinlich bewusst, aber zu der Zeit war es das vielleicht nicht. Und ich sag mal so, also wenn du wirklich sicher gehen willst, dass deine, dass du solche Videos oder Bilder für dich selbst machst. Ja, aber warte mal ganz kurz,
also zum Beispiel
machst.
Jennifer Lawrence und so ein Zeugs, das wurde doch, glaube ich, war das so der Klassiker, ich gebe mein Handy in die Reparaturnummer, oder?
Nein. Das kam aus einem Cloud-Speicherdienst.
Ach wirklich, Cloud-Speicher?
Ja, das kam aus dem Cloud-Speicher. Ah, okay. Ja. Und
ich weiß nur, dass Fred Durst vor vielen Jahren mal ein Sexvideo hatte, dass ich lustigerweise auch mit Freunden, als Fred Durst noch richtig groß war, der Sänger von Limp Bizkit, dass ich gesehen habe mit Freunden. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil er bumst die ganze Zeit so eine Alte von hinten irgendwie. Und man sieht ihn gar nicht. Und ich denke so, ja gut, also das kann ja jeder sein.
Da hast du schon mal drüber gesprochen und ganz am Ende guckt er irgendwie die Kamera oder so, ne?
So, 1999 oder so. Du Vollidiot.
Mein Gott, wenn die Leute Spaß dran haben, lass es doch machen, ne?
Aber warte. Und bei dem, der hat zum Beispiel seinen Computer, glaube ich, in eine Reparatur gegeben, da wurde es entdeckt. Und das Schöne war, dann kam das halt Internet, das frühe Internet der frühen 2000er und so. Und er hat in einem Interview gesagt so, ich war Nachmittag böse und dann habe ich gedacht, wen juckt's? Und das fand ich als Reaktion eigentlich ganz gut.
Ja.
So, also ich würde mich jetzt nicht freuen, wenn solche Videos, ich mache ja so einen Ferkelkram auch gar nicht, ne? Also bei mir wird an die Hand gefasst und an den lieben Herrn Jesu gedacht, das war's. Aber wenn ich solchen Ferkelkram machen würde, wäre ich natürlich nicht froh, wenn die Nachbarn das sehen würden. Dementsprechend, ich finde diese Unbedarftheit, wie Leute mit ihren Daten, besonders mit sowas irgendwie im Internet umgehen, ganz seltsam. Also
ich glaube, den Leuten fehlt einfach das Bewusstsein dafür, dass, also wenn sie sowas machen und auf gar keinen Fall wollen, dass das an die Öffentlichkeit gelangt, in irgendeiner Form, ne, dann nimmst du entweder eine analoge Kamera und packst das zu Hause in dein Safe. Oder,
ja, so wie du, Reini. Ne,
oder du nimmst dir einen Computer, der halt nicht im Internet hängt. Also,
ja, aber das gibt ja so in der Form kaum noch. Ne?
Also,
ja,
da musst du dich halt also bewusst für entscheiden. Halt, ja, ne?
Da musst du dich bewusst für entscheiden. Ich meine, guck mal, vor ein paar Jahren ist doch dieser Gouverneursanwärter, entweder war er schon Gouverneur oder so, von New York,
Schwarzenegger.
Wie er hieß, hatte eine... Nee, Schwarzenegger ist er nicht. Jedenfalls, wie hieß der nochmal?
Ist egal.
Der hat jedenfalls, also war ein ziemlich großer Skandal, weil der hat leidenschaftlich gerne sich einen vor der Webcam gewedelt, in so Webcam-Gesprächsdiensten, so Omegle und so.
Ach Gott.
Das ist natürlich wirklich nicht klug, wenn du eine öffentliche Person bist und einfach jeder nur auf Record klicken muss, wenn er dich da sieht.
Ja.
Und dann hat er ein großes Geständnis abgelegt und seine Ehefrau, die natürlich so Hillary Clinton-mäßig an seiner Seite, dann mit Tränen bei der Pressekonferenz, und er macht jetzt eine Sextherapie. Ja, und zwei Wochen später ist er wieder online gegangen, hat von einer 19-Jährigen sich eingewedelt. Da war dann endgültig vorbei, also da war dann Feierabend.
Ich finde, mal ganz ehrlich, ne, wenn das irgendwie das Sexualleben von irgendwelchen Politikern, ne, wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, Robert Habeck Bock drauf hat, in irgendeinem Fetischclub als Hund verkleidet sich auspeitschen zu lassen. Ne?
Lass den Robby in Ruhe. Der will einfach nur ein Welpe sein. Warum musst du den jetzt hier ins Spiel bringen?
Warum ist das ein Problem? Warum ist das ein Problem, wenn sowas öffentlich wird? Ich verstehe nicht, warum das ein Problem ist.
Ja,
warum die Leute damit ein Problem haben.
Das ist ähnlich wie die Louis C.K.-Diskussion. Ne? Also da wurde ja auch drüber diskutiert. Louis C.K., bekannter amerikanischer Komiker, wo irgendwann rauskam, dass der weibliche Komikerkollegin gefragt hat, ob er vor ihnen onanieren darf. Und
okay,
die haben ja gesagt.
Okay.
Ja, aber die haben ja gesagt. Also die haben einfach ja gesagt. Und er hat es dann gemacht, hat die nicht angepackt oder so, aber die saß halt dabei und haben ihm angeguckt, so geguckt, wie er sich einwedelt. Unangenehm. Also ich empfinde Fremdscham bei dem Gedanken. Ich kann auch nicht nachvollziehen, whatever grinds your gears. Er hat gesagt, ich habe ja um Consent gebeten. Der Consent wurde mir gegeben. Wo ist das Problem? Und dann wurde natürlich, und auch zu Recht, von vielen Menschen aus, also die sich mit sexuellem Missbrauch etc. beschäftigen, gesagt, naja, du hast deine Position der Power ausgenutzt.
Ja, das ist dann wieder eine andere Geschichte.
Ja, gut, aber auch da könnte man ja sagen, findet im Einverständnis statt. Am Ende haben diese Frauen aber nur ja gesagt, weil der weltbekannte Komiker, der den Madison Square Garden ausverkauft spielt, Und dann haben sie gedacht, drück ich mal ein Auge zu und guck mir das jetzt an, dann hat er da Spaß. Und aber natürlich hat er seine Position der Macht ausgenutzt, hat er selber aber nicht so empfunden, sagt er. Ja. Und bei sowas wie der Gouverneur onaniert vor der Webcam, das ist ja auch höchst übergriffig. Also der war jetzt nicht in einem Netzwerk, in dem das eigentlich... Aber klar, man könnte sagen, wenn er das jetzt macht, also wenn jetzt rauskommt, Olaf Scholz steht drauf, sich als Hund zu verkleiden und unter Einvernehmen mit anderen Leuten Analverkehr zu haben oder so, ja, weiß ich nicht, würde mich jetzt...
Wär ein riesiger politischer Skandal und ich kann nicht nachempfinden, warum. Also...
Ja. Übrigens hieß er Elliot Spitzer. Elliot Spitzer. New Yorks demokratischer Gouverneur Elliot Spitzer, bisher als Saubermann bekannt, entpuppt sich als Callgirl-Kunde mitten im S-Wahlkampf. Okay, warte, Callgirl, das war, ich gucke gerade Zimmer, okay, Sexskandal, aber er hat wohl einiges. Also Callgirls hat er am Start gehabt, aber er hat auch Videos gedreht. Oder ich verwechsel ihn jetzt, aber naja, jedenfalls, auch da könnte man ja natürlich sagen, wo ist es jetzt am Ende erheblich für mich, ob dieser Politiker sich Callgirls holt? Gut, wenn jetzt mal fernab von Zwangsprostitutionsfragen.
Weiß nicht. Also ich find's eh traurig eigentlich, dass Politik ab einer gewissen Ebene immer so eine persönliche Sache wird. Ne? Ich meine, dass ja auch wir wählen bei der Politik oder bei der Politik ist es ja so, dass du eigentlich Menschen oder Gesichter wählst, ne? Und nicht, nicht Wahlprogramme. Oder häufig zumindest. Also, wenn du irgendwie fragst, so, wie finden sie denn, was weiß ich, Olaf Scholz, ne? Und Leute sagen dann, ja, finde ich gut. Und dann fragst du, ja, warum, was denn genau, was hat der denn gemacht? Dann können 99% wahrscheinlich nicht sagen, was der politisch in den letzten 10 Jahren bewegt hat. Sondern die finden den Mensch irgendwie nett oder gut oder sonst was. Aber das ist normal, das ist menschlich. Deshalb machst du Politik und Wahlkampf ja auch mit Geschichten über Menschen und nicht mit reinen Themen. Ich glaube, die Piratenpartei hatte mal, war das die Piratenpartei, als Wahlkampfslogan oder als Wahlprogramm Themen statt Köpfe. Und das ist eine dumme Idee einfach.
Ja, hat auch nicht funktioniert. Die Piratenpartei hat es ja auch wirklich geschafft in geradezu rasanter Geschwindigkeit in der kompletten Versenkung zu verschwinden, ne?
Ja, die sind relativ, also die haben sich selbst zerlegt, ne? Also ich bin zu wenig drin, um da viel zu sagen zu können, aber meiner Meinung nach sind die halt mit dem Aufblühen des Internets oder mit dem in der Zeit, als das Internet mehr Bedeutung in unserem Alltag hatte, relativ schnell groß geworden, weil sie sich um diese digitalen Themen kompetent gekümmert hatten und da gute Vorschläge hatten. Und als sie dann gewählt wurden und halt irgendwo ein paar Sitze hatten, haben sie meiner Meinung nach den großen Fehler gemacht, sich von ihrer Kernkompetenz weg, dem Digitalen, aufzuerlegen, wir brauchen jetzt ein Wahlprogramm, das sich auch um Rente, um Arbeitslose und sonst was kümmert, wo du sagst so, nee, du musst nicht zu allem irgendwie direkt was sagen können. Mach doch das, wofür dich die Leute gewählt haben, erstmal. Ne? Und danach.
Das hat dann auf jeden Fall nicht funktioniert.
Nee, das hat nicht so richtig funktioniert. Aber man muss jetzt auch, also man darf denen jetzt auch nicht Unrecht tun. Also klar gab es auch interne Streitigkeiten, Machtgerangel und so weiter, wie es halt normal ist. Aber die waren jetzt auch nicht irgendwie mit 30% im Bundestag oder so, sondern immer noch eine Randerscheinung. Ja.
Felix Lobrecht, Felix hat letztens was gesagt in Hotel Matze, das ich zufällig beim Autofahren gehört habe und das fand ich,
ja.
Felix ist ja abseits diesen ganzen Gucci-Gucci-Bling-Bling und so ein sehr kluger Kopf und er hat gesagt, er würde sich jedes Mal zwingen müssen, zur Bundestagwahl zu gehen, weil er jedes Mal das Gefühl hat, eigentlich will ich nicht wählen gehen, aber wenn ich nicht wählen gehe, verändert das natürlich proportional das Stimmenverhältnis zu den Leuten, die du nicht haben willst.
Ja.
Also simple Rechnung.
Ja.
Bei 10 Stimmen ist eine Stimme mehr wert als bei 100 Stimmen. Ne, so hat das dann auch erklärt. Also ja. Simpel. Ne?
Ja,
also deswegen sollte man immer wählen gehen und um Deppen wie die AfD zu verhindern. Simpel. Ja. Dann hat er aber gesagt, jedes Mal geht er hin und ärgert sich danach, weil er das Gefühl hat, dass er einfach nur verarscht wird von der Politik. Und ich kann es auch verstehen. Also, dass die Politiker die Leute für grundsätzlich dumm halten und sie entweder mit Schattenthemen, also er hat dann dieses schöne Beispiel von dem Wildschwein, dem Löwen angeführt, wo er sagte, da war bei mir wirklich Schluss, da habe ich da gedacht, Ihr wollt uns doch, also weißt du, wo dann drei Tage im Sommer über das Wildschwein, das ein Löwe war, diskutiert wurde und man einfach das Gefühl hat, in der Zeit werden irgendwelche Reformen durchgedrückt, über die sie nicht diskutieren wollen. Und dann sagte er, eigentlich müsste es, und das fand ich als Vorschlag eine wirklich gute Idee, oder eine, wo ich sofort dachte, ja, er hat recht, müsste es die Möglichkeit geben, zur Wahl zu gehen, aber keine Partei zu wählen, sondern zu sagen, ich gebe meine Stimme nicht, oder ich habe meine Stimme, aber ich gebe sie explizit nicht dieser Partei.
Ah.
Also so, dass man nicht wählt, aber explizit eine Partei ausschließt.
Ja.
So, dass diese Partei proportional an der Stimme, die du nicht gegeben hast, nicht beteiligt wird.
Ah, ja, das ist aber auch schwierig, ne? Also, das...
Ja, aber Reinhard, stehst du nicht auch jedes Mal vor der Wahl, also in der Wahlkabine? Also ich habe vollen Herzens einfach noch nie gewählt. Sondern jedes Mal ist so...
Das kleinere Übel.
Ja, aber das ist doch nicht, das kann ja nicht die Lösung sein, dass das kleinere Übel
also Politik,
entstimmt, für den du, ich meine, es wird viel auf die Ampelregierung gekackt gerade, was ich verstehen kann. Also ich kann verstehen, warum die Leute unhappy damit sind. Ich glaube auch, dass diese Regierung unglücklich ist, weil sie nun mal eine Zwangskoalition aus grundsätzlich widerstrebenden Stimmen ist. Die FDP und die Grünen können einfach nicht koalieren, weil es nicht geht. Du kannst, weil die keine Schnittmenge haben miteinander oder sehr, sehr wenig.
Also sagen wir so, die FDP ist definitiv der Gewinner dieser Koalition, weil die als eigentlich kleinster Partner die meisten Themen durchgedrückt bekommen haben. Zumindest fühlt es sich so an.
Mit ihren 6-7% bundesweit bestimmen die trotzdem Bundespolitik.
Ja.
Und zwar massiv.
Also sagen wir so, die von den, ich habe gerade nochmal gegoogelt, weil so schlecht ist die Bilanz gar nicht, von den 453 vereinbarten Vorhaben sind knapp 38% umgesetzt bisher. Ne? Also und die Legislaturperiode ist ja noch nicht ansatzweise am Ende. Ne? Und wenn du das mal vergleichst mit der Großen Koalition vorher, ist das halt schon echt eine Menge. Aber öffentlichkeitswirksam ist vieles davon halt nicht. Ne? Und eventuell auch nicht angenehm für viele Leute. Klar, ich kann verstehen, wenn man irgendwie von der aktuellen Regierung enttäuscht ist und das irgendwie blöd findet, weil die halt mit viel Elan rangegangen sind und wenig davon umsetzen konnten. Man muss leider auch sagen, die haben auch ein bisschen die Arschkarte gezogen und in einer scheiß Zeit quasi die Regierung übernommen. Ne? Trotzdem kann ich auch verstehen, wenn man irgendwie enttäuscht ist. Aber Politik ist ja immer Kompromiss. Ne? Auch wenn du wählen gehst, du wirst nie eine Partei finden, wo du sagst, 100% finde ich alles gut. Ne? Das gibt's nicht. Das wirst du nie finden. Du musst halt das wählen, was dir am ehesten entspricht. Deshalb ist sowas wie der Wahl-O-Mat und so ja auch immer ganz, ganz gut, wenn du das vor der Wahl mal durchklickst, um mal zu gucken.
Harald Schmidt hat gesagt, er hat den Wahl-O-Mat gemacht. Und bei ihm kam raus 50% Grüne, 50% AfD. was soll ich, also keine Ahnung, bei Harald Schmidt weiß man natürlich nie, wo der doppelte Boden ist oder er sich nur ausdenkt,
ich kann das auch verstehen. Ich habe auch immer, wenn ich gewählt habe, habe ich immer so ein bisschen Bauchschmerzen dabei gehabt. Und ich habe wirklich auch immer Probleme damit, irgendwie wen zu finden. Ne? Also wenn es mir allein um mein Geld gehen würde, müsste ich FDP wählen, weil ich selbstständig bin. Ne? Also ich bin in Anführungszeichen Unternehmer. Finde ich aber nicht, also nein, das stimmt am Ende auch nicht, weil ich bin kleiner Unternehmer. Ne? Ich bin kein großes Unternehmen. Und außerdem finde ich soziale Aspekte sehr wichtig. Ne? Dann könnte ich sagen, okay, komm, wählst du die Grünen, weil ich finde auch Umweltschutz wichtig und so weiter und so weiter. Und also Sozialpolitik finde ich wichtig, Umweltschutz finde ich wichtig, wählst du die Grünen. Da habe ich das Esoterik-Problem, ne? Dass die halt hart einschlägig esoterische Strömungen in ihrer Partei haben, die sie immer noch nicht in den Griff bekommen haben und auch wohl nicht so schnell in den Griff bekommen werden. Also ich weiß auch nie, wen ich wählen soll, aber trotzdem gehe ich zur Wahl, weil das, was Felix da gesagt hat, ist richtig, ne? Und das predigen wir ja auch schon seit Jahrzehnten. Man darf nicht zur Wahl gehen. Das geht eigentlich nicht. Also das Recht, wählen zu können.
Ja, aber die Argumentation, aus explizit zu sagen, wem du deine Stimme nicht gibst.
Nee, das ist auch nicht gut, weil dann könntest du jetzt zum Beispiel politische Koalitionen zwischen extremistischen Parteien haben, die dann die großen, ich sag mal so, früher waren es die großen Volksparteien oder die Parteien, die eine Mehrheit hätten, runtervoten kannst. Na, also da hast du sowas wie in der AfD und der CDU den gemeinsamen Feind, die Grünen. Und dann kannst du einfach mal die Grünen runtervoten. Und das ist halt...
Das stimmt natürlich auch, ne, dass du da nicht sagst, hey, wählt die AfD, sondern geht explizit hin und verkleinert künstlich eine andere Partei.
Ja, richtig. Das ist, ne, also das ist halt alles, also natürlich ist unser Wahlsystem nicht perfekt und hat hier und da Macken. Ne, wie gesagt, die Hürden, Parteien zu verbieten, sind ja auch sehr, sehr groß und das ist auch gut so. Ich wüsste nicht, wie man unser System besser machen kann. Ich habe nur das Gefühl, dass irgendwie vielleicht die eine oder andere Partei sich mal zusammenreißen muss und mal konstruktiv zusammen versuchen muss, was zu bewegen und nicht diesen Kleinkrieg um Führungspositionen und Ähnliches auszutragen. Und
ja, aber gut, den hast du ja.
Ja, den hat also, man immer. Ist ein langwieriges Thema.
Du hast ja insgesamt das Problem, dass immer genau zwei, also dass im Herzen der Brust eines Politikers, glaube ich, genau zwei Herzen schlagen. Und die sind unterschiedlich stark verteilt, auch von Politiker zu Politiker, nämlich für die eigene Partei und für das eigene Weiterkommen,
ja.
Ne, für den eigenen Erfolg. Zwei sich grundsätzlich erstmal widerstrebende Dinge, wenn man so möchte. Ne?
Also ich könnte auch zum Beispiel nie in die Politik gehen, niemals, weil mir dafür einfach die Ausdauer fehlt, sagen wir mal. Die Ausdauer, mich in irgendwelchen Sitzungen mit den Arsch platt zu sitzen und über irgendeine Scheiße zu diskutieren, die am Ende nicht rational entschieden wird. Ne, wo ich dann da sitze und denke so, wie könnt ihr das nur machen? Wie könnt ihr nur irgendwie bei der Wahl zwischen A und B für B stimmen, obwohl A eindeutig die richtige Entscheidung ist, belegbar und so weiter, und trotzdem wird für B gestimmt, weil es halt irgendwelche anderen Implikationen noch mit sich bringt, ne? Weil dann bei irgendeinem anderen Gesetz wieder was anders gemacht wird, weil halt am Ende ist es, wie gesagt, Politik ist Kompromiss. Ne? Am Ende wird ausgehandelt und auch nicht immer im Parlament, sondern eher, sagen wir so, bei einem Kaffee oder so, wo man sich trifft. Deshalb funktioniert ja auch Lobbyismus. Also mein Prof zum Beispiel hat immer gesagt, wenn er bei irgendwelchen Vorträgen oder so war, ne, bei irgendwelchen Vorträgen oder bei irgendwelchen Treffen mit irgendwie Industrie oder sonst was, war er immer, und zwar immer, eine Viertelstunde vor dem eigentlichen Termin da. Weil er gesagt hat, in der Viertelstunde, da wird entschieden, was gemacht wird.
Ne? Eigentlich bedauerlich, ne?
Ja, aber ne, so dieses so, ne, sich vorher mit Leuten unterhalten oder danach bei dem Kaffee. Das ist die wichtigere Zeit als die eigentliche, als das eigentliche Treffen. Weil wir sind halt Menschen, es passiert sehr, sehr viel auf der zwischenmenschlichen Ebene. Und ja, klar, das ist nicht gut, aber so funktioniert das leider. Anderes Thema.
Trotzdem erschreckend.
Ja, anderes Thema. Ich habe dir eine Serie empfohlen. Du hast die erste Folge geguckt und hast gesagt, sie ist ganz okay.
Ja, sie ist sogar mehr als okay. Sie ist nur ganz okay, weil sie wirklich komplett an meinem persönlichen Geschmack vorbei ist. Wenn man darauf steht, ist es, glaube ich, der feuchte Traum. Ist es Anime? Würde man es als Anime bezeichnen? Weil ich kenne ehrlich gesagt diese ganzen Unterscheidungen zwischen Anime und Manga und so. Ich weiß es, klingt jetzt blöd, aber...
Manga sind die Bücher, die du in der Hand hast. Anime sind die animierten Filme, die du siehst.
Dann ist es Anime.
Ja, wobei, ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht, wie ist Anime eigentlich definiert? Ist das als Stilrichtung definiert oder ist das japanische, also muss dafür die Vorlage oder irgendwas halt aus Japan stammen, damit es als Anime gezählt wird?
Mein Sohn, da fragst du gerade den Falschen. Ich habe wirklich keine Ahnung davon. Da bin ich einfach überfragt.
Ja, weiß ich auch nicht. Also man möge uns unser Unwissen dort verzeihen.
Blue-Eyed Samurai hast du mir empfohlen.
Ich dachte auch, es heißt Blue-Eye Samurai.
Ah, okay. Dann Blue-Eye Samurai. Also der Samurai mit dem blauen Ei. Du hast gefragt, hast mir das empfohlen, weil du sagtest, das wäre
ich fand's
mehr
super
als unterhaltsam. Ja. Was mir direkt ins Auge fiel, wo ich dann einfach, wo mein Auge der Connoisseur ist, ist es wirklich abartig schön gezeichnet, ja, oder animiert.
Ja, es ist super gut.
Ich frage, mittlerweile weiß man ja gar nicht mehr, ist es gezeichnet oder ist es aus dem Computer? Keine Ahnung.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich die Unterscheidung machen würde, weil also viele Leute, die ich kenne, die auch beruflich zeichnen, so wie zum Beispiel
der liebe Alvin.
Genau, Alvin zum Beispiel oder ein Freund damals noch, Beetlebum, den ich von Science Simpson so kennengelernt habe, der halt auch beruflich zeichnet und so. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch mal irgendwann ein Stück Papier in die Hand nimmt. Der hat halt irgendwie ein iPad oder ähnliches und einen Stift und zeichnet damit. Ja, also digital.
Genau. Und das ist egal. Also es ist jedenfalls wunderschön gemacht. Es geht um das Jahr 1633, in dem, das ist historisch belegt, da basiert hier, glaube ich, auch so die Geschichte von Shogun ein wenig drauf.
Ja, die Edo-Zeit, wie man sie auch nennt.
Die Edo-Zeit, wo Japan sich komplett geschlossen hat für, glaube ich, 200 Jahre, was ja, wenn man mal drüber nachdenkt, gut, heute völlig unvorstellbar war in Zeiten der Globalisierung. Aber selbst damals ein kühner Schritt war zu sagen, wir machen einfach alle Grenzen zu, interessieren uns für gar nichts mehr und bleiben japanisch. Das ist ja wirklich passiert in der Edo-Zeit, ne? Und zwar für länger als das Leben einer Generation herrschte. Also es kam nichts mehr von außen rein und es ging auch nichts mehr raus. Es blieb Japan geschlossen, die Grenzen blieben oben. Und es geht um einen jungen Samurai, der blaue Augen hat. Und diese blauen Augen sind in Japan nun mal völlig unüblich. Und ein Hinweis darauf, dass er ein Bastard ist, also eine Mischung aus einem irgendeiner Art von fremdländischem Europäer oder Amerikaner, ne, also beides möglich. Und ja, darum geht es in der ersten Folge, dass er die Menschen, die ihn dahingehend schlecht behandelt haben, das ist zumindest, also es wird nicht so viel erzählt in der ersten Folge, jagt und auf der Suche ist nach diesen Menschen, die ihn dann am Anfang seiner Kindheit, glaube ich, verkauft haben. Und ja, den Twist, der in der ersten Folge so ein bisschen offenbart wird, den finde ich jetzt,
das ist,
weiß ich nicht. Nee, also das, können wir besprechen, weglassen.
Nee, ich habe es komplett gesehen. Ich habe es sind nur 8 Folgen. Ich habe die an 2 Tagen durchgeguckt, weil ich es wirklich, wirklich gut fand. Dieser bläuige Samurai ist eine Frau und das ist auch kein Geheimnis, das wird in der ersten Folge gesagt und ist für den weiteren Verlauf der Folge, für den weiteren Verlauf der Geschichte schon wichtig, ne, weil es um die Rolle der Frau generell in dieser Zeit und der Gesellschaft und so weiter ging, ist aber nicht der Twist der Geschichte, bei weitem nicht, da kommen noch einige
ja,
andere
Wendungen. Ja, aber ich verstehe ihn trotzdem, nicht, weil es auch kein Twist ist, weil von Sekunde 1 an, erstens ist die Gesichtsform extrem feminin. Also gut, Japaner haben ja insgesamt in der Zeichnung da etwas weniger kantige Gesichter, aber zweitens, sie wird von einer Frau gesprochen und zwar hörbar.
Ja, es soll auch gar nicht verheimlicht werden oder irgendwas. Das ist
ja, aber es irritiert mich im Rahmen der Show komplett, weil die anderen Charaktere es nicht realisieren. Ah, ich glaube, okay, sie realisieren es nicht, weil es so unvorstellbar ist, dass es eine Frau ist, also zu dieser Zeit, wahrscheinlich ist das genau der Aufhänger, ne, dass man sich absolut nicht vorstellen kann, dass es eine Frau ist. Ja,
wenn du das mit den anderen
Frauen... Weil es ja in einer tief patriarchalischen Gesellschaft sich bewegt, ne, die Geschichte, also es ist ja absolutes Patriarchat und Frauen sind nichts wert.
Und vor allem, wenn du es mit den anderen Frauen vergleichst, die im Laufe der Geschichte nur noch vorkommen, ich weiß nicht, wie viele in der ersten Episode vorkamen, aber da kommen später noch mehrere... Dann ist der optische Unterschied schon krass anders, weil Frauen in der Zeit in diesem Zusammenhang immer aufgetaucht sind, also zumindest in dieser Serie auch, als irgendwie geschminkt, zurechtgemacht und so weiter und so weiter. Und das halt.
Und größtenteils entweder als Handelsgüter, Prostituierte oder Töchter.
Ja, genau. Ja, also die irgendwie verheiratet werden und ähnliches.
Genau. Also ich muss sagen, dass ich mich mit dem es ist ja jetzt nicht mittelalterlichen Japan, mit dem würde man es spätmittelalterliches Japan nennen.
Keine Ahnung, ich kenne mich damit nie aus.
Aber mit dem alten Japan des 16., 17. Jahrhunderts wenig auskenne, ja, ist es trotzdem, glaube ich, relativ akkurat, wenn es um die Rolle der Frau geht. Ja. Also ich glaube, das war damals genau so. Aber ehrlich gesagt, auch nur eine Annahme. Ich weiß es nicht.
Ja.
Und der Zeichenstil ist halt wunderschön, wirklich, wirklich wunderschön. Die Story ist zumindest am Anfang jetzt, also es hat so einen leichten Kill Bill Charme, ne? Eine Frau jagt
ja,
ihre
ja,
es kommt
so
ja sogar ein Song aus Kill Bill vor, ne? Ja. Also ganz in der ersten Folge kommt einer der ich glaube der einer der Songs, die gespielt werden in der Szene, wo in Kill Bill 1 dieses gesamte Dojo mit diesen 80 Pinko Pangos oder wie sie heißen zerlegt, so der Song wird auch gespielt. Also es ist schon sehr nah daran angelegt. Sogwirkung hat es auf mich jetzt noch nicht erzeugt, ist aber auf jeden Fall eine der Sachen, weil ich ja überhaupt keine gezeichneten Sachen gucke, die ich deutlich besser finde. Also wirklich gut.
Ja, guck die mal zu Ende. Als kleine Spoilerwarnung vorweg, die ist am Anfang erstaunlich brutal, also relativ blutig, und gegen Ende wird sie absurd brutal und blutig.
Okay.
Also die Gewaltschraube wird immer noch ein Stückchen weiter gedreht. Aber
ich wollte gerade sagen, ich hoffe, es wird nicht weniger.
Nee,
also,
nee,
es
wird mehr, deutlich.
Am Anfang fand ich sie eigentlich gar nicht so brutal, weil sie ja direkt bei dem ersten, wo sie ankommt, zwar sehr viele Leute bewusstlos prügelt, aber keinen umbringt.
Ja, das wird später wirklich absurd brutal. Also irgendwann zählt es auch nicht mehr mit, wie viele Leute da, ja, sag mal so, die haben beim Zeichnen sehr viel rote Tinte benutzt. Sehr, sehr viel.
Okay.
Ja. Das Ding hat übrigens auf Rotten Tomatoes einen Average Tomato Meter von 100%.
Das ist ein ziemlich gutes Tomato Meter.
Ja, und Audience
Score 96. Das ist ehrlich gesagt auch ein bisschen wie ein Tomato Meter.
Ja,
okay.
Ja. Also wird auch in den Kritiken sehr gelobt. Also ist eine ganz eindeutige Empfehlung. Vielleicht ist es dem einen oder anderen zu blutig, aber die Geschichte an sich ist auch gut und hat auch echt ein paar unerwartete Wendungen. Und was ich ganz gut finde, dieser Samurai, der am Anfang sehr mächtig erscheint oder so, stößt auch an seine Grenzen. Also die ist nicht so wie bei Lupin, dass sie alles weiß und alle niedermacht oder so, sondern strauchelt auch zwischendurch häufiger.
Das kommt ja im ersten Teil auch schon vor. Also ja, wo sie gegen ihren alten Mobber antritt, ja, der sie dann erstmal aus den Schuhen haut, da ist man so ein bisschen irritiert.
Ja.
Ist aber, im ersten Moment war ich irritiert, weil sie so als so supermächtig dargestellt wird. Im nächsten Moment habe ich gedacht, ey, smart. Eigentlich genau
super,
richtig,
ne?
Das so zu machen.
Ja, und das passiert später
ja,
noch
weil,
häufiger, so ein bisschen zumindest.
Wenn du sie als komplette Überfigur und unsterblich unfehlbar inszenierst,
dann ist es nicht mehr spannend,
dann,
ne?
Nee, dann schwindet's ja irgendwann auch, weil dann klar ist, sie ist sowieso immer bei Lupin. Wie gesagt, da habe ich nach 4 Folgen ausgemacht, weil das einfach, ich fand's einfach albern.
Ja.
Ich fand's nicht, weil der Hauptcharakter, der Omar Sy, der Hauptdarsteller ist super, der ist ja aus diesem wahnsinnig bekannten ziemlich beste Freunde Film, ne? Also wo er
es gibt auch noch Leute, die Serie gut finden, aber mir hat's ja auch nicht gefallen.
Nee, sie ist ja auch gut, also gut dahingehend, dass sie interessant ist, aber sie ist durch die absolute Übermacht des Hauptcharakters einfach öde. Also die ersten 2-3 Folgen denkt man ja noch, okay, das kann ich jetzt vielleicht irgendwo so gewusst haben. Ab einem bestimmten Punkt ist einfach klar, er weiß einfach alles und er ist immer vorbereitet. Und egal, ob jetzt die GSG 9 ihn aus dem Fenster trägt, er hat sowieso alles geplant.
Ja.
Und das fand ich an der Serie absolut nervig und hat mich total verloren.
Dann schau guck Blue Eye Samurai, wie auch immer das Ding heißt. Also abgesehen von den schönen Zeichnungen, blutig, bla bla bla, ist die Geschichte auch echt, echt nett erzählt und hier und da, also ich fand sie bis zum Ende spannend. Ich war mit dem Ende so mittelzufrieden, aber guck's dir mal an und dann können wir uns dann nochmal drüber unterhalten.
Ich habe ja gerade Breaking Bad zu Ende geguckt.
Ja.
Und das hat mich wie immer, also unfassbar, ja, wirklich unfassbar, dass diese Serie immer noch nach über 12 Jahren unangefochten auf dem Thron steht. Einfach,
ja, da wird es ja auch nicht mehr verschwinden, weil du der, also selbst wenn du was ähnlich Gutes siehst, wirst du die immer damit vergleichen und du stellst sie irgendwann auf so einen Sockel. Na, also das ist wie mit Kind, ja, aber, nee, mit Kindheitserinnerungen.
Ja, ja, nie, ja, nee, aber das stimmt ja eben nicht. Nee, das stimmt nicht. Viele Sachen aus deiner Kindheit, die du dir heute anguckst, sind ganz schrecklich gealtert.
Ja, nein. Ich rede auch nicht von Serien aus deiner Kindheit, sondern du wirst nie wieder irgendwie, was weiß ich, ein Eis essen, das so gut ist wie das, was du irgendwie als 12-Jähriger an dem besten Tag deines Lebens am Strand gegessen hast oder so. Weißt du, auch wenn es objektiv nicht gut war aus heutiger Sicht, du verbindest damit so viel an Gefühlen und Erfahrungen und so weiter, dass du das im Grunde auf einen Sockel gestellt hast, dass du da nie wieder rankommst. Und das Gleiche passiert dir mit Breaking Bad. Weil dich das so umgehauen hat, dass diese Erfahrung wirst du so wahrscheinlich nicht nochmal machen. Selbst wenn du eine Serie findest, die ähnlich gut oder besser ist.
Ist vorstellbar, dass das so ist, klar. Ja, kann ich jetzt natürlich, man kann schwer hypothetisch darüber sprechen. Ich glaube schon, dass ich nochmal eine Serie sehen werde. Was ich erstaunlich fand, ist, dass sie nach so vielen Jahren noch so hoch hält. Nach
so
über 10 Jahren.
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Mir ging das mit Scrubs auch so. Da hast du ja mittlerweile ein paar Folgen
gealtert.
Hast du die mittlerweile komplett gesehen oder? Nee, dann guck die bei Gelegenheit mal weiter. Also bei mir ist es auch so, Scrubs aus heutiger Sicht ist gut gealtert und so weiter. Ein paar Gags sind komisch, aber wenn ich das heute gucke, habe ich trotzdem noch das Gefühl von damals, als ich in einer WG mit Freunden zusammengesessen habe und das geguckt habe. Ne? Also das ist halt so ein bisschen Erinnerung auch.
Ja, also ich kann vielleicht, weil ich auch Autor bin, das klingt jetzt so hochstrabend, aber weil ich mein Leben lang immer gerne Geschichten geschrieben habe und kann bis heute anerkennen, einfach bei Breaking Bad, wenn ich das jetzt aus der Sicht eines Autoren sehe, wie unfassbar gut das konstruiert ist und wie unfassbar gut an jeder einzelnen und mit welcher Konsequenz sie jede einzelne Entscheidung treffen für die Hauptcharaktere. Das ist einfach immer noch unvergleichlich. Und dass sie im Gegensatz zu Game of Thrones, was ich ja nie gesehen habe, aber wo ich zumindest weiß, dass da ganz viele mit dem Ende unglaublich unglücklich waren, bei Breaking Bad das nicht existiert, sondern die Leute einfach, also sie haben ja einfach diese Serie konsequent zu Ende geführt.
Ja, yeah, das stimmt.
Die mit allen und das ist plus das Schauspiel, der Wandel des Walter White, da kann man Bryan Cranston nicht genug Preise für geben. Das ist übrigens kleines Nerdwissen für die Leute, die Breaking Bad gesehen haben. Gebt mal Aaron, wie heißt der nochmal? Aaron Eckhart? Nee, Aaron, mein Gott, Reini, wie heißt der Hauptdarsteller nochmal?
Was weiß ich?
Von Jesse Pinkman. Gib mal kurz Jesse Pinkman ein.
Warte bitte. Mal, wie heißt der? Pinkman für Aaron Paul.
Aaron Paul, natürlich. Gibt Aaron Paul The Price is Right ein bei Instagram, bei YouTube. Ihr werdet sehr viel Freude haben. Aaron Paul war vor ungefähr 10 Jahre, bevor Breaking Bad gemacht hat, oder 5 Jahre, bevor Breaking Bad gemacht hat, mal Kandidat bei Der Preis ist heiß in den USA.
Ernsthaft?
Und er tritt da in einer Attitüde auf. Er hat sich nachher dann, als er sehr prominent wurde, auch entschuldigt und hat gesagt, die haben uns damals gesagt, wir sollen das so overacten. Du hast wirklich das Gefühl, Jesse Pinkman hat das erste Mal Crack genommen, ist zufällig im Fernsehen gelandet. Mach's einfach nur mal an, du kannst sogar ohne Ton gucken und spul in die Mitte. Er springt in die Luft, er schmeißt sich auf den Boden. Es geht darum, einen Bürotisch zu gewinnen. Er eskaliert komplett. und du lachst dich tot, weil du die ganze Zeit, der wird auch sein Leben lang Jesse Pinkman bleiben, glaube ich. Er hat danach ja auch nie wieder eine richtig gute Rolle bekommen. Wobei er jetzt in den Black Mirror-Folgen auch mitgespielt hat und da hat er ziemlich gut gespielt.
Ich fand die letzte Staffel Black Mirror leider echt scheiße.
Ich fand sie super.
Echt?
Ich fand sie super, bis auf eine einzige Folge, Daisy May, die fand ich, oder Maisie Days, die fand ich total schwach.
Ich muss gerade mal gucken, welche war denn die letzte Staffel?
Mit dem angeketteten Mädchen war die letzte, die war eine der Folgen, weißt du, diese Prominente, die einen Unfall baut und dann angekettet ist, das spoilert jetzt so wenig wie nur möglich.
Ist ja auch schon ein bisschen länger.
Die gilt auch als die schwächste Episode von Black Mirror. Da nicht sagen, worum es da geht, was die auf... Lösung ist, aber die passt einfach überhaupt nicht in
Staffel
den Black Mirror
Kosmos. Staffel 6.
Passt überhaupt nicht da rein. Die stärkste Episode fand ich sogar die wahrscheinlich das viele gar nicht zustimmen würden, Demon 79. Da geht es um eine indischstämmige Schuhverkäuferin im England der 70er Jahre, die von einem Dämon besessen wird.
Ja.
Und die ist echt super. Also da habe ich ein paar Mal laut lachen müssen. Weil da wirklich riesen geile Ideen drin sind.
Ah, doch,
sind.
Das stimmt. Also zum Beispiel die war ganz gut. Ich
die war
auch
wirklich
grade.
Lustig. Besonders, weil sie dann zum Beispiel dieser Dämon erscheint, die in so einer klassischen Dämonenform und weißt du, mit so ne, Hufen und Ziegenkopf und so. Und dann sagt er, ja, du bist halt nicht an mich gewöhnt. Okay, ich nehme mal was an aus deinem Kopf. Und sie hat halt vorher Boney M. geguckt und dann nimmt er die Form des Boney M.-Sängers an. Der
stimmt,
Rest der gesamten
stimmt.
Folge ist der Dämon halt der Sänger von, oder den gab's ja nie, der Tänzer von Boney M.
Ja, stimmt.
Das ist natürlich ein Schauspieler. Ich habe mich auch gewundert, weil vorher wird Boney M. gezeigt und ich dachte so, das ist auf keinen Fall der echte Tänzer. Warum zeigen sie den jetzt in der Schauspielerform? Warum zeigen sie nicht einen Originalclip? Das ergibt dann am Ende Sinn, ist auch ganz am Anfang, wir spoilern jetzt damit nichts. Und der Rest der Episode ist einfach super lustig. Also das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ich fand's sehr gut. Also bis auf diese eine Folge mit der, das war totaler Murks.
Ich muss auch gerade zurückziehen. Die letzte Staffel war ganz okay. Die sechste, die fünfte war die einfach nur Scheiße war.
Ja, die habe ich ausgelassen. Ich habe die fünfte nie gesehen.
Die hatte auch nur 3 Folgen, die fünfte Staffel. Das war zur Zeit des Autorenstreiks. Die war einfach richtig, richtig, richtig mies. Also
ja, ich fand jetzt bei der sechsten, ich find's schwierig. Aber man kann der Serie nicht ihren eigenen, nennt man es Impetus, vorwerfen. Black Mirror dreht sich immer darum, was passiert, wenn man unsere aktuelle Technik noch eine Schraube weiter dreht.
Ja.
Und in dieser sechsten Staffel waren das erste Mal Folgen, die mit Technik nichts zu tun hatten. Gar nichts. Also vom Dämon besessen oder das, was ich gerade sagte mit dem Mädchen, das angekettet ist, hat mit Technik überhaupt nichts zu tun, sondern ist klassische Fantasy-Horror-Thematik.
Ja, das stimmt.
Und besonders bei dieser Folge mit dem angeketteten Mädchen ergibt das alles keinen Sinn und ist völlig, also das ist eine einfach beschissene Folge. Du fragst dich, wer hat diese Scheiße gedreht? Du sitzt da nach 40 Minuten, das ist aus und du denkst, das ist einfach nur doof. Also das passt auch überhaupt nicht in den Kanon dieser Serie. Die Figuren werden nicht erzählt und nicht erklärt. Ganz schwach, ganz, also so als hätten sie da irgendwie nicht mehr weiter gewusst und hätten irgendwas gezeigt. Ganz komisch, weil sonst bei Black Mirror ja nun wirklich immer alles auf die Sekunde durchgetimt ist. Und man immer das Gefühl hat, da hat sich jemand, am Ende lebt Black Mirror jede einzelne Episode immer von der Prämisse. Ne, die Prämisse ist immer das Wichtigste und in dieser Folge ist die Prämisse total dämlich.
Ja, das stimmt.
Und dementsprechend kann man da nicht connecten. Bei den anderen Folgen jetzt zum Beispiel von der Demon-Folge, die ist auch eine klassische Fantasy-Horror, funktioniert aber viel besser, aus meiner Sicht.
Ja, aber das stimmt. Mir hat auch bei Black Mirror zunehmend genau das gefehlt, dieses dystopische, so, das spielt ja immer in einer nahen, oder viele Folgen von Black Mirror spielen in einer nahen Zukunft.
Genau.
Das sind ja immer alles eigenständige Geschichten. Jede einzelne Folge ist eine eigenständige Geschichte.
Ja. Und oft mit ganz kleinen Abänderungen, ne, dass die Menschen in der Lage sind, ihre Vergangenheit zu gucken über so eine Art Augenimplantat, dass die Menschen in der Lage sind, verpaart zu werden über ein Social Skill System, so, ne. Und daraus ergibt sich dann immer der Horror oder der Thrill.
Ja, es gibt auch eine Folge.
Das haben sie jetzt ein paar Mal liegen lassen.
Es gibt auch eine Folge, die sehr, sehr deutlich dieses Social Score System, wie wir es in China teilweise wirklich schon haben. Aber das ist eine eigene Geschichte. Das ist nicht so schlimm, wie man es häufig liest, aber auch nicht so wenig schlimm, wie man häufig liest. Also es gibt eine Folge, ich weiß nicht mehr, welche Staffel das ist, zweite oder dritte oder so, wo es quasi darum geht, dass es so ein Social Score System gibt und Leute damit bewertet werden und dementsprechend verschiedene Sachen nicht mehr machen können, weil ihr Score zu niedrig ist. Du kannst in dem Restaurant nicht mehr essen gehen, weil dein Score nicht hoch genug ist.
Reini, ich muss jetzt leider los, weil ich habe jetzt ein Belastungs-EKG.
Ah, was musst du dafür machen? Aufstehen?
Ja, ich weiß, das ist ja ein harter Cut. Ich muss auch stehen, einmal die Chipstüte holen, wieder zurücklaufen. Ich habe jetzt ein Belastungs-EKG, das muss ich jetzt mal machen, weil ehrlich gesagt auch all unseren Hörern ins Herz gelegt. Ich bin jetzt fast 40. Ich habe in meinem Umkreis jetzt ein paar Mal die Fälle gehabt, dass Menschen wirklich aus dem Leben gerissen wurden. Und habe gedacht, mache ich jetzt einfach mal.
Ja, ist eine gute Sache. Vorsorge und zum Arzt gehen ist gut, sollte man häufiger machen.
Ja.
Also nicht nur, wenn man krank ist, sondern auch so zum jährlichen Checkup oder so. Mal vorbei, mal gucken, ob alles okay ist und dann, ne, wenn gut ist, ist ja gut, dann ist der Arztbesuch auch schnell erledigt. Wenn nicht, kann einem aber geholfen werden.
Genau, dann kann einem geholfen werden. Ich hoffe, mir wird geholfen.
Ich wollte mit dir eigentlich noch über ein Thema sprechen, aber das können wir beim nächsten Mal machen.
Schneid es an, Reini, dann können wir jetzt schon mal spoilern, dass die Leute zu Hause sitzen
und so
eine
und warten,
Woche lang warten,
ne?
Total warten. Aufgeregt sind.
Ich war letztens mit meiner Frau in der Stadt und war in einem Laden, in den ich sonst nie reingehe, und zwar so
Orion Store.
Nee, da gehe ich ja sonst immer rein. Nee, ich war in so Läden, so Bekleidungsläden, sowas wie P&C und Appelrad und Küpper und wie die alle heißen. Ne? Also so.
Haben sie dich abschätzig angeguckt? Ja, oder?
Ja, das auch, aber ich bin auch durchgelaufen und hatte Sachen in der Hand, habe auf die Preisschilder geguckt und dachte mir, das ist doch absurd. Das ist einfach nur absurd. Das ist nicht teuer, das ist absurd. Darüber würde ich nächstes Mal gerne mit dir sprechen.
Reini, das ist ja noch nicht mal teuer. P&C und Appelrad und
was
Küpper.
Was ist das nicht?
Also dann Reini, dann geh mal in einen Balenciaga-Store oder versuch dir die neuen Yeezys zu kaufen oder so. Das ist absurd.
Ja, aber
Ein Video geteilt, da habe ich natürlich wieder Hate-Spamming bekommen, dass ich wieder gehatet habe. Von so einem Typen, da steht einer auf der Straße, der sieht aus wie so ein Rabatt-Jesus und fragt dann irgendwie so coole Kids aus London, was sie tragen. Dann
was
kam
ist dein
da einer
Outfit
um die Ecke.
Wert?
Genau, und dann kam da einer um die Ecke mit einer Skimaske auf. Der hatte eine Skimaske auf, wahrscheinlich hat er gerade Shell-Tankstelle ausgeraubt. Und dann hat er ein Outfit angehabt, der hatte so eine Art, was war das? Keine Ahnung, so ein Jumpsuit. Der sah aus, als wenn er beim Slipknot-Konzert das billigste Teil angezogen hätte. Dann so abgewichste weiße Schuhe und dann sagt er irgendwie gerade raus, ja, die Schuhe sind von Balenciaga, kosten $4,000. Und dann der andere so, geiler Style. Und denkst so, ihr seid Idioten. Ihr seid beschissene Idioten. Ihr seid einfach Idioten, ich lache euch aus. Wirklich, ihr ärmlichen Würstchen, ey, das ist so absurd. Aber das darf man natürlich auch wieder nicht sagen.
Ja, okay, ne, das verstehe ich schon, aber das ist ja dann das Extrem. Genau das meine ich ja. Also so, das sind ja in Anführungszeichen normale Läden, ne, so P&C und was weiß ich hier, Appelrad und irgendwas, ne? Ich bin da reingegangen, ich hatte ein T-Shirt in der Hand, da war ein Preisschild dran für 200 Euro. Ich dachte mir, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Mal ganz ehrlich, natürlich, ich finde, also ne, man muss auch nicht zu Primark gehen und irgendwie das in Kinderblut und Tränen gestrengte T-Shirt kaufen, ne? Aber so ein Mittelding, ne? Also ich...
Es gibt ja für alles einen Markt. Das Erschreckende ist eher, dass dieses 200 Euro T-Shirt in den gleichen Kinderblut und Tränen gewaschen wurde wie das 2-Euro-T-Shirt.
Ja,
das
wahrscheinlich
ist der wirkliche
schon,
Skandal.
Ne?
Ja, es gab ja vor ein paar Jahren mal einen Bericht über Jeansfirmen, ne? Wie wenig dieser Jeansfirmen, also dass die alle in den gleichen Fabriken mit irgendwelchen armen indischen Frauen produzieren unter schrecklichsten Bedingungen. Und ich glaube, die einzige von den Groß-Jeansfirmen, die das nicht tat, war G-Star. Habe ich, glaube ich, eine Jeans von aus meinen 2000ern oder so, aber alle anderen, selbst die richtig großen, Hilfiger, Levi's etc., oder piep mal lieber die Marken, bevor wir verklagt werden.
Was denn, als ob uns da einer verklagen
oder haben dort produziert oder so. Keine Ahnung, Reini. Ich bin mit verklagt werden im Moment ein bisschen vorsichtig geworden. So, meine Lieben, das war die neue Folge. Der Basti muss jetzt mal schnell aufs Bike. Ich küsse eure Augen, ich küsse eure Vorhaut. Passt auf euch auf, Reini. Tut mir leid. Ich muss jetzt wirklich los, sonst kriege ich nämlich richtig Ärger. Nächste Woche reden wir darüber, nächste Woche reden wir über Reinis Outfit.
Ja, genau. Was ist mein Outfit wert?
Was ist dein Outfit wert? Ja, da wollte ich schon immer mit dir drüber reden. Ja. Tschüss.
Bis dann.
Achso, stopp, Reini.
Ja.
Warte mal. Man kann ja übrigens, da bin ich ein bisschen enttäuscht von unserer AAA-Community. Frankfurt und Berlin sind immer noch nicht ausverkauft. Nächstes Jahr jetzt Weihnachtsgeschenk kaufen. Basti und Reini kommen nochmal zweimal live in Deutschland. Butch Cup in Frankfurt und Urania in Berlin. Könnt ihr nachgucken. Ich glaube, es ist im März. Da sind noch Plätze frei, Reini.
Oh,
also
ja,
wenn ihr jetzt für Weihnachten für Oma noch was sucht, dann zuschlagen.
Und
ich komme auch ohne Hose.
Und in Frankfurt habe ich eine schöne Überraschung für dich organisiert. Da freue ich mich schon seit einem Jahr drauf.
Oh wow, das ist sehr schön. Ja. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.